Liebe Geschwister, ich werde heute zum ersten Mal zweimal hintereinander predigen. Das habe ich noch nie im Leben gemacht, nämlich einmal jetzt bei euch. Und nachdem unser Gottesdienst abgeschlossen ist, werden Susanne und ich uns ins Auto setzen und nach Beelen fahren. Und wem das, was ich jetzt sagen werde, gut gefallen hat, der kann mitkommen und das nochmal hören. Ich war auch gestern lange im Gebet. Ich fühlte mich gar nicht gut. Ich war kränklich und ein normaler Mensch würde sagen, ich bin krank und ich komme nicht. Gott wird schon für einen Prediger sorgen oder so. Und dann kam noch dazu, dass ganz neue Gedanken für Beelen in mein Herz kamen. Und ich dachte schon, jetzt muss ich mich auf zwei verschiedene Predigten noch gleichzeitig vorbereiten. Aber dann habe ich doch dieses Thema noch einmal genommen, nämlich der letzte Teil von unserer Trilogie, sag ich jetzt mal, Jesus der Weltbeweger. Und was ich heute uns sagen möchte, auch die Kinder sind mittlerweile weg, seid gesegnet, habt eine gute Zeit miteinander. Benni, zeig doch mal das eine Bild. Was ich heute sagen möchte, dafür brauche ich eure ganze Aufmerksamkeit. Ja? Das nächste bitte. Nein, das noch nicht, das ist davor. So, das ist mein Thema. Als ich mich noch einmal damit beschäftigt habe und das vorbereitet habe, ist mir die Tragweite wirklich deutlich geworden, was Jesus auf unsere Erde gebracht hat. Und das ist nicht nur etwas, an das wir glauben müssen, so nach dem Motto, wenn du Jesus kennenlernen willst, dann musst du dich in die Welt des Glaubens bewegen, dann musst du deinen Verstand an der Garderobe abgeben und du musst einfach einen Sprung des Glaubens machen. So hat es mal der Philosoph Kierkegaard gesagt. Du musst einen Sprung des Glaubens machen, dann bist du in Gottes Reich und da herrschen dann ganz andere Gesetze. Aber tut mir leid, ich kann dir nichts erklären. Du musst erst diesen Sprung des Glaubens machen und dann können wir darüber reden. Nein, so ist es nicht. Jesus hat Dinge in unsere Welt gebracht, die nachprüfbar sind, worüber du nachdenken kannst. Beim letzten Mal hatte ich uns gesagt, es ist eine Neuigkeit, wenn im Neuen Testament es nicht nur heißt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt. In Matthäus steht noch der Zusatz und mit deinem ganzen Denken. Und ich möchte auch euer Denken ansprechen, auch euer Herz. Das werdet ihr gleich merken. Und es ist ein Thema, wenn wir über diesen letzten Teil sprechen, Jesus der Liebende, das ist wirklich etwas, was wir noch nicht mal annähernd begriffen haben, was das wirklich bedeutet. Und ich werde euch heute Morgen wirklich in ein paar Geheimnisse des Evangeliums einführen, die für mich selber neu sind und die für euch auch neu sein werden. Das Ganze, Jesus der Kleine, Jesus der die Kinder groß gemacht hat, Jesus der Gleichmacher, der die Großen klein gemacht hat, Jesus der Mitleidende, Mitfühlende, der Sklave für uns Menschen. Er hat den Menschen zu einem Individuum gemacht, ihn herausgerissen aus seiner Gruppe, aus seinem Stamm und gesagt, du stehst als Einzelner vor Gott. Jesus derjenige, der uns zum Denken befreit hat und jetzt Jesus der Liebende. Lass uns gemeinsam lesen. Wäre nicht verkehrt, wenn ihr heute mal eure Bibeln dabei habt. Ich werfe den Text nicht an die Wand. Es ist ganz gut, wenn ihr selber nachschlagt. Matthäus Kapitel 5, Vers 43 bis 48. Und ich wünschte, dass wir einmal diesen Text, den wir alle schon oft gehört haben, einmal ganz neu hören würden. Stellt euch mal vor, ihr würdet das zum ersten Mal lesen. Allein schon, dass er hier sagt, ihr habt gehört, dass den Alten geboten worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das ist wirklich der alte Bund. Wer immer sagen möchte, ich glaube an die ganze Bibel, der tut recht daran. Wer aber meint, das Alte mit dem Neuen verbinden zu müssen, der hat Schwierigkeiten. Denn in der Tat kommt im Neuen Testament Dinge zum Ausdruck, die im Alten noch nicht da waren. Erst in Jesus Christus kommt die volle Gottesoffenbarung zum Zug. Ich dagegen sage euch, Jesus steht auf in der Geschichte. Keiner hat das getraut. Leute wie Napoleon und Stalin haben auch gesagt, ich werde jetzt zum Weltherrscher. Mao Zedong, sie wollten alle Götter sein. Jesus, der Sklave, der hinuntergestiegen ist, der kann wirklich sagen, ich dagegen sage euch. Und das, was er jetzt sagt, hat Gewicht. Liebet eure Feinde. Und betet für eure Verfolger, damit ihr euch als Söhne oder als Kinder eures himmlischen Vaters erweist. Kurzer Einschub. Hier steht nicht, du musst deinen Feind lieben, sondern hier steht, sei Kind deines Vaters. Und wenn du wirklich Kind deines Vaters geworden bist, dann wirst du deinen Feind lieben können. Kein Mensch kann seinen Feind lieben. Aber ein Kind Gottes kann die Liebe des Vaters, die in ihn hinein ausgegossen worden ist, weitergeben zu anderen Menschen, die einem nicht angenehm sind. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen, lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte. Was das ganz praktisch bedeutet, darüber am Schluss dann noch etwas. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welches Verdienst habt ihr da? Oder welchen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Freunde grüßt, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und auch diesen Vers kann ich jetzt von der Erlösung Christi am Kreuz her richtig lesen. Ich lese ihn nicht, ihr sollt, ihr müsst vollkommen sein, sondern ich lese ihn so. Wenn Gott, der Vater, seine Gnade, seine Güte, wenn Jesus und sein Kreuz in uns leben, dann lebt die Vollkommenheit Gottes in dir. Dann ist die Vollkommenheit Gottes in dir. Du bist perfekt in Christus. Und das, was er in dir wirkt und tut, das kommt natürlicherweise nach außen. Das Neue Testament richtet nicht ein neues Gebot auf, sondern es richtet eine neue Wirklichkeit auf, die die Gebote ganz natürlich zum Ausdruck kommen lassen. Ihr habt recht, sagt Jesus, liebe deine Freunde und hasse deine Feinde. Geht mit mir mal jetzt mal ganz kurz mit diesem Weg in unsere Geschichte hinein. Was lehrt uns unsere Geschichte? Was lehrt uns das Dritte Reich, der Erste Weltkrieg? Der Krieg gegen Frankreich unter Bismarck, der Siebenjährige Krieg unter Friedrich dem Großen, dem sogenannten Friedrich dem Großen. Was lehren uns die Völkerwanderungen? Was lehren uns die Kriege der Weltgeschichte? Die lehren uns, dass die ganze Welt sich bis Jesus Christus und auch nach ihm gehasst hat. Das Natürliche ist, du liebst deine Freunde und du hasst deine Feinde. In Südengland gibt es einen Ort, der heißt Bath. Und in diesem Bath hat man Ausgrabungen gemacht. Und da hat man steinerne Tontafeln gefunden, die aus der Zeit Jesu oder ich glaube sogar noch vorher, vor Christus, datierten. Und auf diesen Steintafeln hat man etwas Interessantes gelesen. Das waren nämlich alles sogenannte Gebete oder Bitten an die Götter für Menschen. Und jetzt hört und staunt, was auf diesen Tafeln zu lesen war, nicht ein einziger Segen. Es waren, und es ist bekannt geworden als die Fluchtafeln von Bart. Auf all diesen Tontafeln standen Flüche. Ihr Götter, straft Onesimus, der meine Frau neulich so scheel angeguckt hat oder der mir mein Haus weggenommen hat. Straft den und der soll in die Finsternis verbannt werden, der mir das und das getan hat. Alle diese Tafeln enthielten nur Flüche. Was lehrt uns das? Das Normale des Menschen ist Fluch, nicht Segen. Segen aussprechen ist eine Qualität, die durch Christus erst in die Welt gekommen ist und an der wir teilhaben können. Es ist wahr, das Gleichnis vom Schalksknecht, ihr kennt das, der hatte ein unendliches Vermögen, schuldete er seinem Herrn. Und dann kam er zu seinem Herrn und hat gebeten, befreie mich von der Schuld. Und er wurde befreit, traf dann einen seiner Schuldner und hat ihm die ganze Last aufgelegt. Ihr kennt diese Geschichte. Was lehrt uns diese Geschichte? Sie lehrt mich im Lichte dieses Textes jetzt, dass wir als Menschen nicht vergeben können. Das Unnatürliche war, dass diesem Schalksknecht vergeben wurde und er dann immer noch nicht vergeben konnte. Das war das Problem. Aber Tatsache ist, du kannst nur vergeben durch Christus. In dir selber ist die Tendenz zur Ablehnung, zur Abgrenzung. Der andere ist anders als ich. Vielleicht nicht mein Feind, aber er interessiert mich nicht. Auch das ist eine Art von Feindschaft, wie wir nachher noch sehen werden. Ich habe heute Morgen noch mal nachgeguckt. Es gibt eine amerikanische Publizistin, die heißt Hannah Arendt. Und sie ist in intellektuellen Kreisen sehr bekannt. Sie hat viel nachgedacht über die Freiheit der Menschen und über die richtige Politik und so weiter. Sie ist unter den Nazis ausgebürgert worden nach Amerika. Sie hat Folgendes gesagt. Es war Jesus von Nazareth, der zuerst gesehen und entdeckt hat, was Vergebung und Verzeihen vermag. Liebe Geschwister, nehmt das mit, auch im Gespräch mit ungläubigen Arbeitskollegen. Ihr habt ein Argument in der Hand, nämlich auf Jesus hinzuweisen, der als erster und einziger die Feindesliebe in die Welt hineingebracht hat. Und der das nur tun konnte, nicht als eine Lehre, sondern als eine Tat am Kreuz. Indem er am Kreuz hing und für seine Feinde betete, hat er ein neues Zeitalter begründet, in dem wir heute stehen dürfen. So, und jetzt nehme ich euch auf eine Reise mit. Ich habe euch versprochen, etwas ganz Neues zu bringen und das kommt jetzt. Und wir schlagen dazu mal auf Markus Kapitel 5. Eigentlich möchte ich die Geschichte lieber erzählen, ab und zu lese ich auch was daraus. Und zwar spielt sich diese Geschichte ab zwischen Markus 5 und Markus Kapitel 8. Und wenn man nicht wirklich darauf gestoßen wird, entdeckt man das nicht so ohne weiteres. Aber ich möchte es mit euch jetzt gemeinsam entdecken. Und zwar war Folgendes. Jesus und seine Jünger heilten, sie waren für die Menschen da, sie lehrten, da sind Wunderberichte, Gleichnisse und so weiter. Und dann auf einmal, Kapitel 5, passiert Folgendes. Da sagt er zu ihnen, ihr lieben Jünger, macht das Boot klar, wir fahren auf das andere Ufer. Die Sache ist die, dieses andere Ufer, das kommt zweimal vor, sie kamen dann an das jenseitige Ufer und Vers 21 wieder, als Jesus dann wieder im Boot an das jenseitige Ufer hinübergefahren war und so weiter. Okay, das ist ganz toll, Benny. Zeig mir doch mal dieses Bild jetzt von dem See Genezareth. Da wollte ich uns zeigen, wie das andere Ufer aussieht. So, das seht ihr hier oben, den See Genezareth, dieses kleine Blaue da. Und das Grüne, was wir hier sehen, das ist die sogenannte Dekapolis. Das sind die 10 Städte. Und da fuhr Jesus, er fuhr also von oben von Nordwest nach West, nach Osten, Südosten. Und das war das Gebiet der sogenannten 10 Städte. Und ihr wisst, was da passiert ist. Da kam aus den Höhlen, aus den Gräbern einer angelaufen. Da war keine Volksmenge, die Jesus und seine Jünger begrüßte, sondern nur ein total kaputter Mensch. Was war das für ein Gebiet? Das war das Gebiet der alten Kanaaniter. Das war das Gebiet derjenigen, um deren Willen Josua und Mose in das verheißene Land eingezogen sind, um die Kanaaniter zu vertilgen, weil sie schwer gesündigt hatten. Das waren die 7 Völker. Im Josua 3, Vers 10 können wir das nachlesen. Hethiter, Pherisiter, Amoriter und so weiter. Wir kennen vielleicht diese Namen. Das sind die 7 Völker Kanaans. Die sind gleichbedeutend mit der Dekapolis. Da sieht man übrigens Gadara. Da kommt dieser Name Gadarena her. Also, Jesus geht mit den Jüngern in das Boot und fährt an das andere Ufer. Die Sache ist die, dass dorthin kein Rabbi und kein Jude sich je verlaufen hat. Dahin ging man nicht. Das war noch schlimmer als Samaria. Oder mindestens genauso schlimm. Die Menschen, die da lebten, aßen Schweinefleisch. Die Menschen, die da lebten, da gab es eine römische Legion. Daher kommt auch der Gedanke, der Legion in ihm war eine Legion an bösen Geistern. Und das erinnerte daran, das Wahrzeichen dieser Legion der Römer, die dort herrschte, war der Kopf eines Ebers. Und als der Mann befreit wurde von den Geistern, baten die Geister, in die Schweine fahren zu können. Da waren 2000 Schweine, so berichtet uns hier die Schrift, und die stürmten den Abhang hinunter ins Wasser. Es war eine fürchterliche Gegend. Dorthin fuhr Jesus mit seinen Jüngern. Warum? War es nicht genug, dass er seinen jüdischen Volksgenossen das Evangelium bringen konnte? Und dann passiert auch Folgendes. Die Hirten, Vers 14, ergriffen die Flucht und berichteten den Vorfall in der Stadt und in den Gehöften. Da kamen die Leute, um zu sehen, was geschehen war und so weiter. Dann sehen sie den ehemaligen Besessenen. Dann heißt es aber, da verlegten sie sich aufs Bitten, er möchte ihr Gebiet verlassen. Das war too much. Das war zu viel für sie. Denn dieser Jesus war vom anderen Ufer. Jesus kam von dem einen Ufer an das andere Ufer, wo man nicht hinfahren sollte. Und die Menschen am anderen Ufer sagten, du bist nicht einer von uns, du bist vom anderen Ufer. Das war ein stehender Begriff. Und so fuhr Jesus wieder weg, ohne etwas getan haben zu können. Aber jetzt hört und staunt, wenn wir das andere Bild wieder sehen, Markus Kapitel 6, Vers 53. Da hat sich eine Veränderung ergeben. Denn, kurz muss ich noch anführen, der Besessene, der befreite Besessene, hatte den Wunsch, mit Jesus zu gehen. Er wollte ein Jünger von Jesus werden. Aber ihr wisst, was Jesus zu ihm sagte. Nein, gehe zu deinen Volksgenossen. Berichte, was du erlebt hast. Berichte, was Gott an dir getan hat. Und das hat er getan. Er ist gegangen und hat allen die frohe Nachricht von seiner Befreiung mitgeteilt. Da ging er weg und begann in der Landschaft der 10 Städte zu verkündigen, wie Großes Jesus an ihm getan hatte, und alle verwunderten sich darüber. Und diese Verwunderung trug Früchte, und jetzt passiert Folgendes. Ein Kapitel später heißt es ab Vers 53, Kapitel 6, als sie dann ans Land hinübergefahren waren, kamen sie wieder nach Gadara und legten dort an. Als sie aus dem Boot gestiegen waren, erkannten die Leute ihn sogleich wieder. liefen in der ganzen Gegend umher und begannen, die Kranken auf Bahren umherzutragen, wo er dem Vernehmen nach sich gerade aufhielt. Und wo er in den Dörfern oder Städten und Gehöften einkehrte, legten sie die Kranken auf den freien Plätzen nieder und baten ihn, dass sie auch nur die Quaste seines Rockes anfassen dürften. Und alle, die sie anfassten, wurden gesund. Eine unglaubliche Erweckung war passiert durch diesen einzelnen Menschen, der nicht mit Jesus gegangen war, sondern gegangen war in die Häuser und dieses Wunder mitgeteilt hat. Und auf einmal ist dieses Gebiet der 10 Städte geöffnet worden für das Reich Gottes und für die Botschaft von Jesus. Gehen wir noch weiter, Kapitel 7, Vers 31. Nachdem er dann das Gebiet von Tyrus, das war oben im Nordwesten, verlassen hatte, kam er über Sidon an den Galiläischen See, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Wieder war er dort bei den 10 Städten. Da brachten sie einen Tauben zu ihm, der kaum lallen konnte und so weiter, und er heilte ihn. Jesus gebot ihnen dann ernstlich, dass sie niemand etwas sagen sollten, aber je mehr er es ihnen gebot, umso mehr und umso eifriger verbreiteten sie die Kunde. Und sie gerieten vor Staunen ganz außer sich und sagten, er hat alles wohl gemacht. Und jetzt kommt die Speisung der 4000. Erinnert ihr euch an die Speisung der 5000? Die fand statt in Judäa. Die fand statt in Israel. Aber jetzt sind wir wieder in der Dekapolis, im Gebiet der 10 Städte. Als in jenen Tagen wieder einmal eine große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, mich jammert des Volkes. Und hier werden wieder 4000 Menschen gespeist. Und jetzt kommt der tolle Punkt in Kapitel 4 bei der Speisung der 5000. Heißt es hinterher, und sie sammelten die übrigen Brocken. Und wie viele Körbe voll waren es? 12. Und hier bei der Speisung der 4000 sammelten sie die übrig gebliebenen Stücke und es waren 7 Körbe voll. Jetzt erinnert euch, wie viele Stämme hat Israel? 12. Und wie viele Völker sollten vertrieben werden in Kanaan? 7. Und damit hat Jesus diese große, wunderbare Botschaft gebracht. Es ist Hoffnung für die 12 Stämme Israels. Und es ist Hoffnung für die 7 Stämme Kanaans. Die mussten nicht mehr vertrieben werden. Jetzt hörten sie das Evangelium. Denn das Evangelium sollte in der ganzen Welt verbreitet werden. Es gibt 2 Worte, die unser Leben bestimmen. 2 wichtige Worte, und das heißt wir und die. Wir in Judäa, wir Israeliten und die da drüben am anderen Ufer. Oder wir in Galiläa und die da in Samaria. In Lukas Kapitel 9, 52 bis 56, brauchen wir nicht nachschlagen, da will Jesus mit seinen Jüngern durch Samaria reisen und sie wollten eine Unterkunft suchen und sie wurde ihnen nicht gestattet. Und da sagten die Jünger, Meister, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Wir würden heute nicht sagen, lass Feuer vom Himmel fallen, aber wir würden sagen, lieber Herr Jesus, nimm diesen Menschen aus meiner Blickrichtung. Ich möchte den nicht mehr sehen. Das ist die sanftere Art, aber im Prinzip das Gleiche. Und Jesus sagt, wisset ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid? Wie schwer dieser Gedanke war, dass es nicht mehr wir und die gibt, sondern dass es im Reich Gottes nur noch uns gibt. Das sehen wir an Petrus, wie er in Apostelgeschichte Kapitel 10 diese Geschichte erlebt im Hause des Cornelius. Ich will die Geschichte jetzt nicht erzählen. Wir erinnern uns aber, als Petrus dann in das Haus des Cornelius kam, was sagte er da zu den im Hause Versammelten? Ihr wisst, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit Ungläubigen oder mit Nichtjuden zusammen zu sein und dann noch mit ihnen vielleicht zu essen. Aber mir hat Gott gezeigt, dass er die Person nicht mehr ansieht. Das ist der Petrus, der mit Jesus über den See gefahren ist in das Gebiet der 10 Städte und der gelernt hat, dass Jesus die Feindesliebe gelehrt hatte, der alle die Dinge mit Jesus erlebt hat, der das Kreuz miterlebt hatte, der zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist getauft worden war. Noch immer nicht war er bereit, dieses Wir und Die-Denken aufzugeben. Wie schwer ist das für uns? Ihr lieben Geschwister, merkt ihr, worauf ich hinaus will? Ich wollte damit deutlich machen, dass Jesus der Liebende wirklich eine nachprüfbare Tatsache der Geschichte ist. Jesus hat damit die Weltgeschichte verändert. Denn aus den westlichen Ländern kommen heute immer wieder Töne, dass wir einen Dialog führen müssen, dass wir im Gespräch bleiben müssen. Solche Töne kommen nicht aus Ländern, die Jesus Christus nicht kennen. In unseren westlichen Ländern ist der Gedanke da, dass man nur durch Verständnis den anderen Menschen gewinnen kann. Auch das habe ich heute Morgen noch bei Hannah Arendt gelesen. Sie war eine Frau, die politische Theorie entwickelt hatte, dass nur durch Verständnis ein politischer Dialog gelingen kann. Wenn wir sehen, wie Obama und Putin sich im Moment verhalten, dann ist es eine Katastrophe und dann haben diese beiden Männer nicht begriffen, wie man Politik macht, nämlich durch Gespräch, durch sich hineinversetzen in den anderen. Wie ist der andere? Wie ist der da vom anderen Ufer? Der Herr Jesus hat das in die Welt hineingebracht und er hat damit etwas in die Welt hineingebracht, was uns heute noch beschäftigt. Inklusion vor 2000 Jahren. Jesus sprach zu allen Menschen ohne Unterschied, grenzenlos. Er war für alle da, für die Pharisäer, für die Römer, für die Samariter, für die Ehebrecherinnen, für die Zöllner und für die in den 10 Städten vom anderen Ufer. Genghis Khan, der Hunnenanführer, hatte damals noch gesagt: Was ist das Schönste im Leben eines Mannes? Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen am Geschrei der Frauen. Aus Galiläa kam ein ganz neuer Gedanke. Das Schönste im Leben ist es, seine Feinde zu lieben und sich mit ihnen zu versöhnen. Stellen wir uns mal den Abend vor im Hause des Malchus, der, als Jesus gefangen genommen wurde, von Petrus das Ohr abgeschlagen bekam. Stellt euch das mal vor. Jesus wird gefangen genommen, eine brutale Gefangennahme. Die Jünger sind dabei, sind sprachlos. Malchus greift nach Jesus und will ihn packen. Du, wir nehmen dich jetzt fest. Petrus kann nicht anders, holt sein Schwert. Interessant, dass er, obwohl er mit Jesus ging, immer noch ein Schwert dabei hatte. Das nur nebenbei. Nimmt sein Schwert und schlägt ihm das Ohr ab. Das war normal. Aber jetzt kommt das Unnormale. Jesus kommt, greift auf den Boden, nimmt das Ohr und setzt es ihm wieder an. Malchus, und abends zu Hause. Na, wie war's, Malchus? Du, ich habe etwas erlebt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da war dieser Mann, den wir gefangen nehmen sollten. Wir haben ihn auch gefangen genommen. Aber weißt du, was mir passiert ist? Einer hat ihn verteidigt, mir das Ohr abgeschlagen. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Mann, den ich gefangen nehmen wollte, nimmt das Ohr, was abgeschlagen war, und setzt es mir wieder an. Und es war sofort wieder dran. Ich habe gefühlt, es ist dran. Was ist das? Was ist da passiert? Liebe Geschwister, ich möchte euch ein bisschen zum Staunen anregen. Staunt einmal über das Evangelium. Staunt einmal über das, was Jesus getan hat. Er ist es wert. Und diese Botschaft ist es wert. Martin Luther sagt uns Folgendes: Die Herrschaft von euch, von uns, soll sein inmitten deiner Feinde. Dort hat er uns hingestellt. Und wer das nicht leiden will, der will nicht sein von der Herrschaft Christi, sondern er will inmitten von Freunden sein, in den Rosen und Lilien sitzen, nicht bei bösen, sondern bei frommen Leuten sein. O ihr Gotteslästerer und Christi-Verräter, wenn Christus getan hätte, als ihr tut, wer wäre immer selig geworden? Ich sage es ganz offen, unser Platz ist nicht in lauter christlichen Versammlungen. Unser Platz ist bei denen, die Jesus Christus nicht kennen. Bei denen vom anderen Ufer. Das kostet dich etwas. Da musst du dich ins Boot setzen und mal hinüberfahren. Da musst du deine Vorurteile überwinden und offen sein für den anderen Menschen. Ich bin jetzt kurz vor Schluss, ganz praktisch. Stell dir mal vor, du bist zu Hause und da ist jemand, der ist vielleicht, ich sag mal, vielleicht ist er Türke, Albaner, Inder. Jedenfalls war der schon immer so komisch. Warum sollst du ihn grüßen? Kannst du jeden Menschen herzlich grüßen? Herzlich grüßen? Hallo, wie geht's? Bei mir im Hause, wo ich wohne, grüßen sich nicht alle. Jeder grüßt ungefähr die Hälfte. Schätze ich mal so ungefähr, ich weiß es nicht. Grüßt die Menschen. Heißt den anderen willkommen. Ihn willkommen heißen. Gerade den, der anders denkt als du, der vom anderen Ufer ist. Segnet, denn dazu seid ihr berufen, hat Petrus später. Ich denke, das hat er erst noch wirklich lernen müssen. Segnet. Ich sage euch zwei Dinge ganz praktisch bei mir. Ich spreche deswegen von mir, weil ihr merken sollt, dass das, was ich euch predige, authentisch ist. Das heißt, ich selber möchte es durchleben. Und ihr könnt es auch durchleben. Habt ihr das gelesen? Von der sogenannten Heiligsprechung von zwei katholischen Päpsten, ja, Johannes, ich glaube, es ging um Johannes den 23. Oder ging es um den und um Johannes Paul den 2. oder um Benedikt. Ist jetzt auch egal. Jedenfalls um dieses eigenartige Ding mit der Heiligsprechung, was natürlich völlig unbiblisch ist. Ich hasse die Institution Kirche. Sage ich euch ganz ehrlich, ich lehne es total ab. Diese Heiligsprechung ist für mich ein Schlag ins Gesicht des einzigen Heiligen, das ist Gott. Und wir sind nicht Heilige aus uns selbst, sondern nur durch ihn. Dieses Gehabe mit der Heiligsprechung, das hat in mir so ein gefühlsmäßiges, negatives Gefühl in mir ausgelöst, als ich das las vor ein paar Tagen. Und dann war es in mir, Wieland, du bist genauso. Du entwickelst negative Gefühle anderen Menschen gegenüber. Dann habe ich das durchdacht, durchfühlt. Die Wahrheit ist die, es ist richtig, dass wir bestimmte Dinge ablehnen können. Das ist richtig, wo wir merken, das ist nicht in Ordnung. Aber die Menschen dürfen wir niemals ablehnen. Versteht ihr? Das ist ein Riesenunterschied. Eine Institution oder verkehrte Handlungen, da können wir negativ Stellung beziehen, auch ganz sachlich. Aber der Mensch, der möchte geliebt werden und der sollte geliebt werden. Und so möchte ich es halten. Ich möchte Katholiken lieben. Ich möchte Türken lieben. Anderes Beispiel, die Sache mit den Kopftüchern. Neulich hatte ich eine Kundin, die hatte das Kopftuch so eng gebunden und da hat sie ganz komplett eng, schnürte fast hier an der Backe ein und hat dann eine Brille aufgesetzt, eine Bohrbrille, die ganz leicht auseinanderbrechen kann. Und die Brille ist auseinandergebrochen. Dann habe ich ihr gesagt, warum binden Sie sich das Kopftuch so eng? Und dann habe ich mich leider erkühnt zu sagen, dieses Kopftuch ist ein Zeichen, was habe ich gesagt, der Unterdrückung habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Aber es ist, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Hinterher habe ich innerlich, habe ich mich auch entschuldigt und so weiter. Aber ich habe gesagt, binden Sie das Kopftuch nicht so, so eine Brille passt nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr sollt merken, dass ich genauso ein Mensch bin wie ihr und wie wir. Ich habe negative Gefühle bestimmten Dingen gegenüber. Ich mag dieses Kopftuchgetrage nicht. Weil ich wirklich meine, es ist ein Zeichen der Unterdrückung der Männerwelt gegenüber den Frauen. Aber ich möchte diese Menschen lieben. Ich möchte diese Menschen lieben. Und ich bin jetzt dabei im Gebet, jedes Tag rede ich mit dem Herrn, Herr Jesus, hilf mir. Jedes Mal, wenn ich jetzt eine kopftuchtragende Frau sehe, dann fange ich an, sie zu segnen. Und ich möchte sagen, Herr, dass diese Leute Kopftuch tragen, das ist ihr Problem. Das ist nicht meins. Und ich möchte ihr Problem nicht dauernd zu meinem Problem machen, dass ich negative Gefühle dabei habe. Weg damit. Ich mache mir nur unnötig Stress. Und ich will jetzt anfangen, diese Leute einfach zu lieben. Mit den Kopftüchern. Ihr Lieben, diese Botschaft von Jesus dem Liebenden ist eine Hammerbotschaft für die ganze Welt. Es ist eine Botschaft, von der sogar wir als Christen heute noch immer lernen müssen. Unsere Politiker, unsere Menschen, überhaupt die ganze Welt. Aber es ist für mich so ein grandioses Zeichen. Und ich kann Gott nur loben in den höchsten Tönen. Ich kann sagen, Gott, wer bist du? Wie bist du? Barmherzig und treu. Du liebst uns.